Guten Morgen miteinander. Unser Wohnort ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Vielmal, wenn ich sage, wo ich wohne, dann heisst es, dort, wo der Dagobert Duck wohnt. Entenhausen, aber es wäre Ettenhausen, ein kleiner Ort zwischen Winterthur und Wiel. In die Gemeinde gehe ich in die FEG Siernach schon. Seit ich auf die Welt gekommen bin, bin ich dort beheimatet und fühle mich dort nach wie vor wohl. Wer bin ich sonst so? Den Namen habt ihr schon gehört von mir. Ich arbeite an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen als Studiengangskoordinator. Und das mache ich so zu 80%. Und 20% bin ich angestellt von FEG Schweiz für den Bereich Innovation und Projekt. Letztens hat dann irgendjemand gesagt, ja, aber ist das nicht furchtbar anstrengend, wenn man immer muss innovativ sein muss? Für mich ist das nicht so anstrengend, das ist wahrscheinlich typbedingt. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ja nicht ich allein einfach nur muss Innovationen bringen muss, sondern es geht darum, in diesem Aufgabenbereich, dass ich ganz einen Haufen Ideen, die in verschiedensten Gemeinden eben sind, auch versuche, irgendwo zusammenzubringen und zu vernetzen. Das heisst, wenn ihr da in Geiss wirklich eine zündende Idee habt, wo ihr sagt, das hat glaube ich noch keine Gemeinde sonst gemacht, dann meldet euch gerne bei mir und ich schaue, dass das auch an andere Gemeinden so weitergegeben werden könnte. Zu mir privat sonst noch. Ursprünglich habe ich Primarlehrer gelernt. Das heisst, wenn ihr irgendwo den Eindruck habt, jetzt macht ihr da noch eine Lernkontrolle, dann nachher ist das noch so ein bisschen von früher nachher vielleicht dem geschuldet. Dann weiter bin ich geheiratet, seit 33 Jahren, habe zwei erwachsene Kinder, die selber auch schon wieder geheiratet sind und wir sind mittlerweile auch schon Grosseltern. Das heisst, wir dürfen schon wieder kleine Kinder bei uns haben und dürfen sie einfach geniessen und müssen sie nicht mehr erziehen. Das ist der Vorteil des Grosseltern-Sein. Ich glaube, mit dem lassen wir es einmal bewenden. Wenn ihr noch sonst neugierig seid auf Sachen, die mich betreffen, könnt ihr mich gerne nach dem Gottesdienst noch ansprechen. Ich möchte starten mit der Predigt. Und zwar geht es los mit einem Bild von einer Person, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Oder kennt haben, müssen wir jetzt sagen. Und zwar ist das der Prinz Philip, Duke of Edinburgh. Gestern war seine Beerdigung. Und interessant ist ja schon, dass wir für solche Menschen sehr viel Interesse aufbringen, oder? So prominente Personen, da sind wir neugierig, wie das da alles geht und läuft und tut und wie das so funktioniert. Und da denke ich mir, ja, da sind wir auch bei ihm neugierig, danke vielmals, wie das so her und zugegangen ist. Aber keine Angst, ich mache keinen Nachruf auf den Prinz Philipp heute Morgen. Erstens weiß ich viel zu wenig über ihn und zweitens wäre das nicht der Ort dazu. Was ich gerne machen möchte, ist auf zwei Sachen eingehen, die in der Berichterstattung zu ihm jetzt so ein bisschen aufgeploppt sind. Das erste, Schweizer Fernsehen, wo noch berichtet hat, dass eben der Prinz Philipp gestorben ist, haben sie gesagt, dass er ein tief religiöser, an Gott glaubender Mensch war. Haben sie das gewusst? Und ich habe gedacht, wow, das ist dann cool. Also wenn man von einem wirklichen Promi mit edlem Blut sagt, er war ein Christ, ein bekennender Christ. Glaube hat für ihn nicht einfach nur irgendwo so etwas mit Tradition oder halt eben mit dem Etikett zu tun gehabt, dass man das halt einfach so muss, sondern er hat tatsächlich eine tiefe Beziehung zu seinem Schöpfer, zu seinem Erlöser gehabt. Das hat mich erstaunt und hat mich enorm gefreut. Und das Zweite ist eine Aussage, die man auch nachlesen im Internet. Ein Prädikat, das ich ganz wertvoll anschaue, ist, da euch das vorlesen. Prinz Philipp war beliebt, besonders bei gewöhnlichen Leuten. Am Rande von Staatsempfängen hat er sich gerne mit Köchen, Reinigungspersonal und Soldaten unterhalten. Seine Neugier und sein Humor waren seine Art, Distanz zu überwinden und vielleicht auch seine Unabhängigkeit jenseits des Protokolls zu bewahren. Neugier und Humor. Neugier und Humor überwindet Distanz. Das hat zur Folge, dass der Prinz Philipp eben dann problemlos auch hat können mit irgendwelchen Bediensteten eine Beziehung aufbauen. Er hat sich interessiert für sie und hat so einfach auch eben können die Distanz abbauen. Ist ja nicht immer gut angekommen, so in seinem Humor, weil er manchmal auch in einem Fettnäpfchen trampet ist. Das finde ich erstaunlich. Man geht ein gewisses Risiko ein. Wenn man neugierig und humorvoll ist, dann kann man auch mal in ein Fettnäpfchen trampen. Aber seine Neugier und sein Humor, das war eben die Art, wenn er die Distanz überwinden konnte. Und darum steht natürlich jetzt auch die Frage im Raum, was hat Neugier mit dir und mit mir als Jesus-Nachfolger zu tun? Und wie überwindet mir mit dem Distanz? Habe ich deine Neugier schon ein bisschen wecken? Sonst lass uns zu einem nächsten Schritt gehen. Ist ja schon angekündigt worden, dass ihr eure Smartphones braucht und da bitte auch ihr daheim. Natürlich könnt ihr da ganz problemlos mitmachen. Ihr seht da einen sogenannten QR-Code, wo man kann abscannen mit dem Smartphone und dann kommen wir da auf eine Webseite und auf dieser Webseite hat es eine Umfrage. Und die könnt ihr jetzt eben auch von daheim aus machen. Das heisst, wenn du jetzt Livestream schaust, dann bist du eigentlich jetzt genau so live mit dabei und kannst deinen Beitrag da dazugeben, wie wenn du da im Saal sitzt. Wir machen eine Umfrage zu Neugier und ihr könnt jetzt da eben die erste Frage beantworten, was heisst, bezeichnest du dich als neugierig? Bis jetzt haben wir schon 5 verschiedene Antworten und wenn ich das so richtig sehe, dann nachher sind das ganz ein Haufen, wo da sich als neugierig bezeichnet. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden Zeit. Ihr seht, oben rechts ist eingeblendet, wie viel das da jetzt schon mitgemacht haben. Natürlich könnt ihr da noch weiter das einfach so auch laufen lassen. Aber es ist schon spannend, oder? Bis jetzt hat sich noch niemand als nicht neugierig bezeichnet. Gehen wir weiter zu einer nächsten Frage. Und zwar heisst die, wenn bist du neugierig? Du kannst ein Wort oder einen ganzen Satz eintöckeln, das spielt keine Rolle, aber einfach, wenn, in welchen Situationen bist du neugierig? Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine grössere Herausforderung. Da kann man nicht mehr einfach nur Ja und Nein anklicken, sondern wenn, in welcher Situation ist das so? Nachdem dass ihr euch das überlegt habt, natürlich auch gut, wenn ihr das so einträgt. Aha, Lebensgeschichte, wenn ich helfen könnte, meistens. Aha. Wenn ich mit Freunden rede, Leben von Menschen immer neugierig sein, in der Natur, bei der Arbeit. Wenn ich in der Schule bin, dann bin ich oft neugierig, wenn etwas Ungewöhnliches auf mich zukommt. Wenn ich mit Freunden rede, neue Situationen, wohlwollende Neugier, die sind unheimlich gut mit Schreiben und Mitmachen da. Kontakt mit Menschen, Technologie, Geschichte, Gottes Wort, über den kommenden Tag, was kommt denn morgen, wenn ich Menschen begegne, wenn ich etwas nicht kenne. Auch da sehen wir ganz einen Haufen verschiedene Situationen, wo wir neugierig sind. Lass uns noch zu einer dritten Frage kommen. Und bei dieser dritten Frage, Da nimmt es mich Wunder, wie sieht es denn aus, wenn ihr selber neugierigen Menschen begegnet? Findet ihr denn das eher nervig oder angenehm oder interessant oder abstoßend? Ihr dürft auch mehr wie eine Antwort da angeben. Und dann sieht man das, wie das da so der Gewinner dabei rauskommt. Okay, also klarer Favorit, interessiert mit 78% jetzt, gerade im Moment, interessiert, ja, empfindet neugierige Menschen als interessiert. Das mal soweit zu dieser Slido-Umfrage. Ich finde das interessant, oder? Also offenbar habt ihr das jetzt heute Morgen das erste Mal gemacht, hier in der Gemeinde. Mindestens Techniker haben das noch nicht gekannt. Ich habe es zwar gekannt, aber nur immer als Teilnehmer. Das heisst, ich habe es heute Morgen auch zum ersten Mal so gemacht. Und ihr seht, es hat funktioniert. Meine Neugierde, ob das funktioniert, ist in dem Fall positiv beantwortet worden. Aber was ich auch sehr spannend finde jetzt hier, bei dem, was ihr angegeben habt, ist, dass ihr neugierige Personen als interessierte Menschen wahrnehmt. Und dem würden wir dann auch noch ein bisschen mehr nachgehen. Vielleicht würde es dich ja jetzt auch interessieren, was die Person rechts oder links oder hinten oder vorne an dir im Raum inne oder im Livestream eben halt an einem anderen Gerät am Schauen, in einem anderen Wohnzimmer, wo auch immer, was die angegeben hätten. Natürlich, oder? Das nimmt uns dann einmal schon Wunder. Da sind wir dann schon neugierig. Wo wir das FEG-Credo gesetzt haben als Leitung der FEG Schweiz, ist es so gewesen, dass man gesagt hat, ja, neugierig ist eigentlich ganz mutig. Ist ein Wort, das in der Bibel so nicht vorkommt. Und wie kommt man dazu als Verband von Freikirchen, die in der Schweiz unterwegs sind, ein Wort, einen Begriff zu setzen, der nicht einmal in der Bibel vorkommt? Ich glaube, das Wort selber kommt so nicht vor. Aber es ist so, dass ganz viele Situationen in der Bibel da sind, wo man merkt, was mit Neugier eben auf sich hat. Jetzt möchte ich euch ein paar so technische Details noch weitergeben. Die Frage, warum, die kennen ihr alle, oder? Irgendjemand fragt, warum ist, und Mami oder Papi oder man fragt die Lehrperson oder die Kindergärtnerin oder der Onkel, Tante, ist ja gleich, warum? Das ist manchmal ganz schön anstrengend, oder? Ich empfinde es dann anstrengend, vor allem dann, wenn ich selber die Antwort nicht so genau weiss. Warum ist jetzt das so und ich dann irgendwo mich herausgefordert sehe, eine Antwort zu liefern, wo ich aber selber gar nicht so sicher bin. Die Frage, warum, die hören wir vor allem von kleinen Kindern. Es ist so, dass der Carl Norton, das ist so ein psychologischer Pädagoge oder ein pädagogischer Psychologe, je nachdem, wie man, kann man es benennen, der Carl Norton, der studiert da und er hat geschaut, wie das ist bei Kindern im Vorschulalter. Und dann stellt er fest, dass ein Kind im Vorschulalter 60 Fragen pro Stunde stellt. 60 Fragen pro Stunde im Durchschnitt, oder? Das heisst, pro Minute eine Frage kommt da. Ein Kind im Vorschulalter. Das ist eine ganz hohe Kadenz. Dann hat er sich gewundert und hat gedacht, ja, wie sieht denn das aus mit erwachsenen Personen? Bei erwachsenen Personen sind es 6 Fragen. Aber nicht pro Stunde, sondern pro Tag. Im Durchschnitt. Was führt dazu, dass wir nur noch so wenig Fragen haben? Der John Maxwell ist ein Autor und Pastor und er fragt sich so in einem Blog über kultivierte Neugierde, wieso das Menschen nicht mehr nach dem Warum fragen. Sind wir mental faul geworden? Wir denken einfach nicht mehr gern. Oder ist das Leben so zur Routine geworden, dass es einfach nichts mehr ausmacht, wenn man in den immer gleichen Gleis so vorwärts fährt? Die gleichen Sachen Tag ein, Tag aus machen. Gründe für mangelnde Neugier zu finden, das ist relativ müssig. Aber die folgenden drei Punkte die könnten eine Erklärung sein dafür, warum das so ist. Der erste Punkt ist, unser Instinkt, Neues zu erleben, der wird behindert durch den Druck, konform zu sein. Das heisst, ich muss gewisse Konventionen einhalten, ich muss halt eben auch gewisse Vorgaben, gewisse Richtlinien erfüllen. Und wenn ich nicht konform bin, dann wird es schwierig. Kennen da alle, oder? Menschen, die nicht konform sind, die haben es relativ schwer in unserer Gesellschaft. Man hat gewisse Erwartungen, gewisse Vorgaben, die man nicht einmal unbedingt irgendwo schriftlich formuliert sind, aber man macht es so. Das heisst, wenn ich jetzt eine Frage stelle, die man nicht stellt, dann ist das schwierig. Und darum ist da irgendwo ein Grund, eben nicht mehr neugierig zu sein. Ein zweiter Grund ist, wir hören auf, Fragen zu stellen, weil wir dann dumm und unwissend aussehen könnten. Kennst du das auch? Du bist irgendwo so in einer Situation und da erzählen die Leute, sind in einer Diskussion miteinander über das Thema und du hast gedacht, ich verstehe überhaupt nicht. Und es ist nicht nur einfach so, weil du den Anfang von der Diskussion vielleicht verpasst hast, sondern du weißt es einfach nicht. Und jetzt, was machst du in dieser Situation? Ja, am besten einfach schön still sein und schauen, dass man nicht bemerkt wird. Dann fällt es auch nicht auf oder es merkt niemand, dass ich nicht weiß, um was es jetzt geht und was die überhaupt diskutieren. Oder frage ich dann? Das finde ich ganz spannend. Ich habe relativ viele sehr intelligente Personen jetzt so eben in meinem beruflichen Umfeld. Und wenn irgendwo etwas nicht klar ist, dann fragen die. Also gescheite Leute mit Doktortitel und weiss nicht was für ein Studium, wenn sie etwas nicht verstehen, dann fragen sie. Es hat mit ihrem Selbstbewusstsein zu tun. Wir kommen dann noch drauf. Der dritte Punkt, wir bringen uns nicht mehr in unsichere Situationen, weil wir in diesen unsicheren Situationen verletzlich sind. Überall dort, wo ich etwas nicht so genau kann oder weiss, dort bin ich auch verletzbar. Und darum haben wir diese Situation nicht gern. Das sind die Erklärungen von Maxwell, warum eben die Abnahme von dieser Menge an Fragen da ist. Ein Kind überlegt sich im Vorschulalter noch nicht wirklich gross, ob es jetzt dumm ist, wenn es die Frage stellt. Meine Schüler haben immer gesagt, es gibt keine dumme Fragen. Dumm ist nur, nicht zu fragen. Das heisst, denn wenn ich eine Frage stelle, ist euch da auch schon aufgefallen, es gibt Leute, die dann sagen, oh, Entschuldigung, das ist jetzt eine blöde Frage, aber es gibt keine blöde Frage. Entweder ist eine Frage da und dann ist sie eine ehrliche, offene, ernst gemeinte Frage und sonst ist es keine Frage. Es gibt auch rhetorische Fragen. Wenn ich euch eine Frage stelle, wo ich gar nicht eine Antwort will von euch, sondern ich will sie dann selber geben. Aber wenn ich eine Frage habe, dann ist es eine ehrliche Frage, ich weiß es nicht. Und weil ich es nicht weiß, darum stelle ich die Frage, also ist es nicht eine dumme Frage. Und offenbar ist es so, dass die Person, der ich die Frage stelle, ja höchstwahrscheinlich eine Antwort weiß. Darum stelle ich sie an dieser Person. Also ist die Intelligenz da dabei, dass ich Fragen diesen Personen stelle, wo ich auch eine schlüssige Antwort erwarten kann. Darum, es gibt keine dumme Fragen. Menschen hören auf in Situationen, wo sie eigentlich begeistern würden, Fragen zu stellen. Und das ist schade. Das heisst, so bei diesen drei Kreisen oder diesen drei Punkten, die ich euch aufgezeigt habe, sehen wir, dass da eine Ausgangslage ist, die sehr viel mit unserer Identität zu tun hat. Wenn ich mir nicht sicher bin oder dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht bedeutend genug oder nicht intelligent genug oder ich habe irgendwo nichts zu bieten, dann tue ich meine Neugierde möglichst auf ein Risiko runterfahren. Oder es geht nur noch um den Teil von Neugier, den wir alle ablehnen. Oder? Wenn man wissen will, hat jetzt der Nachbar schon wieder den Rasenwert diskutiert und so weiter. Oder? Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das verstehen. Und als Christen haben wir einen anderen Ausgangspunkt, was unsere Identität anbelangt. Da geht es nicht nur einfach um eben die sogenannte kognitive Intelligenz. Das heisst, es geht nicht nur darum, was habe ich für ein IQ oder neuerdings auch für ein EQ oder was auch immer, sondern es geht darum, wer bin ich aus der Sicht vom allmächtigen Gott? Das ist das Entscheidende. Und das gibt mir meine Identität und das gibt mir meine Stärke. Und dann ist es so, dass ich auch ganz gut eben kann neugierig sein kann. Das Credo von FEG Schwyz hat so einen Satz, der zusammengefasst ist in einem Statement. Und zwar heisst das: Im Vertrauen auf unseren grossen Gott wagen wir mutig, offen und lernbereit Schritte ins Neuland und prägen unser Umfeld in Liebe. Das Credo von diesen FEG-Gemeinden, von der ganzen Schweiz, das geht bis 2022 und hört dann auf mit einer Konferenz, die wir im 2022, im Herbst, im September werden durchführen. Ihr seid alle herzlich eingeladen dazu. Ist auch eine meiner Aufgaben, die zu organisieren. Also, wenn ihr kommt, dann seht ihr mich dann sicher wieder. Das Credo, das zeigt unsere Identität in Christus. Und das steht im Gegensatz eben zu diesen drei von Maxwell festgestellten Aussagen. Neugier. Jetzt denkt ihr, jetzt hat er schon ein paar Mal gesagt, dass der Begriff zwar in der Bibel nicht vorkommt, aber die Situation finden wir in der Bibel. Lass uns einsteigen und mal so eine Situation anschauen. Da gibt es eine Situation, wo ein Mann an der Arbeit ist. Und während er am Arbeiten ist, sieht er, dass es da einen Busch hat, der brennt, aber er verbrennt nicht. Viele von euch werden die Geschichte kennen. Sie steht im 2. Mose, Kapitel 3, Vers 2 bis 5. Ich lese euch das mal vor. Und der Engel des Herrn erschien ihm, am Mose, in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er schaute, und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Busch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose: Ich will hingehen und diese große Erscheinung besehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: Tritt nicht herzu, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gell, wir könnten jetzt nochmal so eine Slido-Umfrage machen. Was wäre passiert, wenn der Mose einfach so ohne Neugier sitzen geblieben wäre? Hätte ja auch eine Reaktion sein. Er ist dort am Schöf hüten, schaut seine Tiere und dann nimmt er schon wahr: Ah ja, ja, da brennt ein Busch, ist noch. Er verbrennt gar nicht, aber lassen wir das, es geht mich eigentlich nicht an. Meine Aufgabe ist es ja, den Chef zu schauen. Was wäre passiert, wenn der Mose einfach sitzen geblieben wäre? Vielleicht denkt ihr, ja gut, dann hätte es seine Berufung nicht gegeben. Ja, dann hätte er das Volk Israel nicht aus Ägypten können führen. Dann wären sie nicht ins verheißene Land gekommen. Und so hat es ganz einen Haufen Sachen, wo man kann sagen, ja genau, wenn der Mose nicht neugierig gewesen wäre, was es mit dem Busch auf sich hat, dann wären die ganzen Haufen Sachen nicht passiert. Aber das Entscheidendste für mich ist da, wenn der Mose sich nicht interessiert hat für den brennenden Busch, dann hätte er keine Begegnung mit dem allmächtigen Gott gehabt. Das ist das Wichtige. Das ist das Entscheidende in diesem Text. Der Mose konnte gleichgültig sein, konnte sich nicht interessieren, konnte nicht neugierig sein und er hat eine Begegnung mit Gott verpasst. Manchmal dünkt es mir, wir haben so einen Haufen brennende Büsche in unserem Leben, Situationen in unserem Leben, wo wir das nicht wahrnehmen. Und ich glaube, Gott kommt schon auch zu seinem Ziel, wenn ich das nicht wahrnehme. Aber verpassen tue ich eine Begegnung mit ihm. Und wenn ihr eben dann wisst, ist das eine entscheidende Wendung gewesen, auch im Leben von Mose. Was braucht es dazu? Ich glaube, der Wunsch, sich eben auf Begegnung mit Gott einzulassen, und die Sachen, die vielleicht nicht so alltäglich erscheinen, auch als von ihm, als Ort der Begegnung mit ihm, können zu sehen. Für mich ist das schon Motivation genug, zum neugierig zu sein. Ich könnte jetzt schon aufhören und sagen, das war es. Mein einzig und ernsthaftes Bestreben, mein Wunsch ist es, Begegnung mit Gott zu haben. Aber das ist ja sehr ich-zentriert, sehr auf mich bezogen. Was braucht es denn weiter dazu? Wir haben so drei Unterbegriffe gesetzt. Ihr seht die ja eigentlich da jedes Mal, wenn ihr in diesem Raum inne sind auch. Neugierig, Vertrauen. Vertrauen heisst, wir sollen furchtlos sein. Vertrauen beruht auf einer Wechselbeziehung. Hast du auch schon mal gemerkt? Vertrauen kann ich nicht nur einfach so entgegenbringen. Das Vertrauen muss auch erwidert werden. Vertrauen beruht eben auf dieser Wechselbeziehung. Und auf der einen Seite muss die Voraussetzung dazu gegeben sein. Also wenn ich auf die Seilbrücke muss gehen, dann schaue ich wahrscheinlich schon, sind da intakte Seile? Und wie sind die angemacht? Oder wenn das einfach nur irgendwie so ein lumpiger Knopf wäre um ein dünnes Bäumchen herum, dann hätte ich wahrscheinlich nicht das Vertrauen. Aber wenn er wahrscheinlich jetzt schon treffend feststellt, bei dieser Brücke, ich sehe nicht einmal das Ende, das heisst, ich weiss nicht, wo die hinführt. Und wie dort die Verankerung ist, sehe ich nicht. Das ist ein Bild von Vertrauen für mich. Oder? Ich kann auf der einen Seite gibt's gewisse Anzeichen, wo ich merke, ja genau, da erscheint mir vertrauenswürdig, aber Vertrauen ist nur dann Vertrauen, wenn ich nicht hundertprozentige Sicherheit habe. Wenn ich hundertprozentige Sicherheit habe, muss ich nicht mehr vertrauen. Dann habe ich ja Sicherheit. Dann weiss ich es. Also es ist so eine Wechselbeziehung und sie verlangt von mir eine Entscheidung. Also ich würde nie auf die Hängebrücke gehen, wenn die Seile angerissen sind. Aber wenn der Zustand gut ist, dann braucht es trotzdem meinen Entschluss, zum sagen, ich gehe jetzt auf die Brücke. Sonst komme ich nicht rüber. Genau von dem redet auch die Bibel. Sie zeigt uns, dass die Seile von Gottes Zusagen intakt und stabil verankert sind. Und der Mose zeigt uns hier ein Beispiel. Er hat auf die Zusagen von Gott vertraut. Das Wort Gottes beschreibt uns, wie wir durch Vergebung von unserer Schuld, wieder in eine Beziehung mit der Heiligkeit von Gott einkommen. Und das zu glauben, das braucht immer wieder eine Entscheidung zu vertrauen. Vertraust du? Auch wenn du vielleicht die andere Seite von dieser Brücke nicht siehst. Vertraust du, wenn du in deiner Situation, wo du gerade drin bist, vielleicht noch keinen Ausweg oder keine Lösung siehst? Vertraust du darauf, dass Gott in seinem Wort sagt, dass er bei uns ist, jeden Tag bis ans Ende dieser Welt? Vertraust du darauf? Oder ist das einfach nur so ein Spruch, so ein Vers, wo man irgendwo mal gehört? Es ist ganz wichtig, dass wir neugierig sind und dabei eben den Boden vom Vertrauen haben. Neugierig gestalten, ein nächster Punkt. Wenn wir wissen, wer das wir sind und zu wem das wir berufen sind und dass wir in Gott gegründet sind, darum sind wir befähigt, neugierig zu gestalten. Die Stärke von neugierigem Vertrauen setzt gestaltende Prozesse frei. Wenn ich weiss, dass ich sicher stehe, dann nachher kann ich ganz anders operieren und agieren, wie wenn ich einen unsicheren Stand habe. Das kennt ihr auch, oder? So Slackline, ist das ein Begriff, oder? So die Bänder, die man zwischen irgendwelche Bäume spannt und dann kann man da so wie eben über ein Seil tänzeln. Und wenn ich auf einer Slackline wäre, dann müsste ich wahrscheinlich nicht noch irgendetwas ganz Gefährliches in meinen Händen haben, weil ich nicht auf sicherem Boden stehe. Wenn der Boden vom Vertrauen, wo ich drauf stehe, sicher ist, dann kann ich anfangen, Sachen zu gestalten, auch mit meinen Händen oder was auch immer denn. Neugierig gestalten. Menschen, die gestalten, sind aktiv, sie sind kreativ und sie sind prägend. Das setzt ungemein viel Potenzial frei. Und wenn wir an Gestalten denken, dann kommt sofort natürlich irgendwie Malen, Bildhauen, Töpfern oder was auch immer in den Sinn, oder? Gestalten heisst aber auch, ich bin aktiv in der Politik engagiert. Ich gestalte mit, wie Gesetzgebung ausgeformt wird. Oder ich gestalte mit, wie gewisse Sachen hier im Geiss oder in der Region umgesetzt werden. All das sind so Sachen, die auch mit Gestalten zu tun haben. Also lassen wir uns nicht einschränken und sagen, oh, ich bin kein Künstler, dann geht mir das nichts an. Du kannst gestalten. Je nachdem, was Gott dir für Gaben gegeben hat, kannst du gestalterisch wirken. Durch den Einfluss, den wir dann so auch haben, tragen wir das Reich Gottes in unsere Beziehungen, in unsere Arbeit hinein. Und das hat eine Veränderung. Geiss, das Appenzellerland, wird verändert, wenn wir Christen uns gestaltend einbringen. Uns nicht einfach nur zurückziehen und sagen, wir haben am Sonntagmorgen miteinander einen schönen Gottesdienst und da haben wir gute Gemeinschaft und es ist alles gut. Ich möchte euch auffordern, zum Gestaltend in dieser Region zu wirken. Teilst du die Sehnsucht mit mir, dass Christen prägend sichtbar werden? Nicht einfach nur so die grauen Mäuse, sondern Menschen, die in dem Bewusstsein unterwegs sind, dass sie Königskind sind. Und darum auch hingehen und sagen, jawohl, und ich habe dieser Welt etwas mitzuteilen. Ich habe dieser Welt etwas zu bringen. Und vielleicht wird es nicht als das erkannt und vielleicht werde ich angefindet und vielleicht werde ich ausgelacht. Aber ich habe dieser Welt etwas zu bringen. Das Evangelium ist immer wertvoll. Wenn du an die Kraft und an die Stärke von Gott glaubst, dann kannst du aus dem Schatten da sein, raustreten Und wir können die beste Botschaft weitergeben. Und wie gesagt, es muss nicht immer so sein, dass man einfach das Traktat verteilt oder ein Zeugnis gibt. Es kann auch sein, dass die Menschen merken, da sind Christen da, die nehmen Anteil an unserem Leben. Sie investieren sich in unsere Gemeinde, die politische Gemeinde. Sie interessiert sich für unsere Region. Und das ist dann auch ein nächster Punkt, neugierig beschenken. Aus dem Vertrauen und Gestalten heraus haben wir eben die Möglichkeit, neugierig zu beschenken. Das heisst, dass wir uns für Menschen interessieren tun. Hast du dich auch schon mal gefragt, du bist eingeladen irgendwo an ein Fest, es kann ein Geburtstag sein oder es kann eine Weihnacht sein, wenn auch immer. Du bist eingeladen an das Fest und natürlich möchtest du gerne ein Geschenk mitbringen. Ganz konkret könnte ich jetzt sagen, ja gut, ich hätte jetzt der Brigitte noch ein Geschenk mitbringen. Was müsste ich denn machen, dass ich wüsste, dass ihr das Geschenk dann auch gefällt? Nehmen wir mal an, ich würde ihr einen Strauß Rosen bringen. Und sie sagt, mit Rosen kann ich jetzt gar nichts anfangen. Wie kommt der Dödel nur auf die Idee, mir Rosen zu schenken? Das heisst, wenn ich einer Person möchte ein Geschenk machen möchte, dann braucht es, dass ich mich für die Person interessiere. Ich versuche, Vorlieben oder was auch immer in Erfahrung zu bringen, damit ich nachher auf die richtige Art und Weise reagieren kann. Ich lerne dann, ah, Brigitte hat zwar nicht gerne Rosen, aber Tulpen, da fährt sie voll drauf ab. Also kaufe ich doch Tulpen, oder? Ich will ja Freude machen mit dem Geschenk. Aber damit ich eine Freude machen kann, muss ich mich mit dieser Person auseinandersetzen. Ich muss mich interessieren. Manchmal sind wir als Christen so umgekehrt unterwegs. Manchmal haben wir den Eindruck, jawohl, wir haben das beste Geschenk für eine Person und wir quatschen sie zu mit dem Evangelium und merken, oh, wir bringen nur dornige Rosen. Und wir bekommen keine Zustimmung über. Der Punkt ist nicht, dass das Evangelium falsch ist für die Person. Der Punkt ist, dass ich mich nicht für die Person interessiert habe vorher. Der Punkt ist, dass ich einfach meine, ich kann schnell kommen, kann jemandem die Bibel zwei, drei Mal um die Ohren hauen und dann ist gut. Ich muss mich interessieren für die Person. Ich möchte euch eine weitere Begebenheit mitgeben aus dem Lukas. Und zwar ist das im Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Ich lese euch den Text nicht vorlesen, sondern erzähle euch das einfach. Wenn es euch dann interessiert, könnt ihr das gut noch nachlesen. Da geht Jesus auf Jericho. Und die Situation ist ja so, wie wenn heute irgendwo ein Promi auftaucht. Da hat es eine riesige Menge von Leuten. Alle sind dort, sie jubeln dem zu und sie haben den Eindruck, wow, ja, Jesus ist da und alle möchten ihn sehen. Sie gehen sogar hin, dass sie Kleidungsstücke auf den Boden legen und so weiter, oder? Alles top. Das Wichtigste ist, wir möchten den Jesus sehen. Jetzt sind da ganz ein Haufen Leute da und da hat es einen, so ein kleiner, oder? Und der sieht nicht über die Leute, weil es sind schon zu viele Leute da. Er will aber auch unbedingt gerne den Jesus sehen. Gefitzt Kerl, oder? Denkt er, ja gut, ich klettere einen Baum rauf, dann habe ich ja eine höhere Ausgangslage und sehe den Jesus. Und dort oben ist er auch eigentlich noch gut situiert, einigermaßen sicher, ist nicht im Gedränge innen und alles. Also so ist das. Jesus kommt also in dieser Menschenmenge auf Jericho rein. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, da ist von links und rechts wird er bedrängt und alle umjubeln ihn. Und was macht Jesus denn? Er bleibt stehen, schaut in den Baum rauf und sagt, hey Zachäus, Komm eben, ich muss mit dir reden, heute esse ich bei dir zu Mittag. Und dann, im weiteren Verlauf, sagt Jesus zum Zachäus: Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Der Zachäus hat Rettung erfahren. Aber was hat passieren müssen? Zuerst einmal meine Behauptung, Jesus ist neugierig. Warum? Er bleibt stehen und sagt: Hey, du da oben, bei dir komme ich heute essen. Mich nimmt es Wunder, wie es dir so geht. Das ist Neugierde. Nicht einfach so, hast du auch gehört, der Zachäus ist im Fall schon ein schräger Typ, der nimmt immer zu viel und unterschlägt und ist korrupt und was auch immer, sondern Jesus kommt und sagt: Hey, es interessiert mich, wie es dir geht. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und in dieser Situation zeigt er uns das genau so auf. Er ist gekommen und hat Interesse gezeigt für den Zachäus. Er hätte ihm ja einfach können im Baum aufrufen: Hey Zachäus, du weißt schon, wenn du jetzt vom Baum oben runterfällst und du stirbst, dann wirst du in die Hölle kommen. Also es gibt nur die Möglichkeit, du erkennst mich jetzt als dein Herr und Meister, als Erlöser an und dann ist gut. Nein, so hat es Jesus eben nicht gemacht. Und Jesus hat es so gemacht, dass er gesagt hat: Ich komme zu dir. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich möchte wissen, ich möchte verstehen, warum dass du korrupt bist. Warum dass du zu viel Zoll verlangst. Warum dass du mit den Römern kooperierst. Was ist der Grund? Wieso ist es dazu gekommen? Das interessiert Jesus. Das ist neugierig. Wir beschenken die Menschen, indem wir uns echt für sie interessieren tun. Der Karl Norton wieder sagt darüber: Neugierige haben die intensiveren und erfüllenderen Sozialkontakte. Das liegt unter anderem daran, dass ihre Partner, also das Gegenüber, sie als interessierter und als zugänglicher beschreiben. Der Umgang mit Neugierigen ist also angenehm. Hey, was wollen wir denn noch mehr? Wir möchten, dass der Umgang mit uns angenehm ist. Also lass uns neugierig sein. Lass uns so Menschen beschenken. Klingt doch ganz einfach, oder? Aber in der heutigen Gesellschaft ist es so, dass unser primärer Fokus eigentlich immer zuerst auf mich selber gerichtet ist. Es ist so, dass wir eigentlich wie so eine verkehrt um eine angelegte Spiegelbrille haben. Nur spiegelt es eben nicht das, was außen ist, sondern immer, ich sehe einfach mich selber. Und die verkehrt umgedrehte Spiegelbrille, die verhindert, dass wir Menschen in Not sehen. Und ich frage dich, siehst du Menschen auf den Bäumen, so wie Jesus den Zachäus auf dem Baum gesehen hat? Siehst du Menschen auf den Bäumen? Ich selber sehe vielmals so Menschen auf den Bäumen. Aber es ist so, dass ich vielmals sie einfach sehe. Und ich laufe vorbei. Warum denn? Ich habe im Moment gerade keine Zeit. Ich habe gerade keine Energie. Ich habe im Moment gerade kein Geld. Egal was, wir haben alle unsere eigenen Ausreden. Du hast deine Ausrede. Ich habe meine. Menschen auf den Bäumen, Menschen in Not, die erzeugen Aufwand. Das ist so. Es gibt zu tun. Sich für Menschen interessieren heisst immer, es gibt zu tun. Es gibt zu tun für dich und es gibt zu tun für mich. Aber genau dazu sind wir ja berufen. Genau da hat uns Jesus gezeigt. Genau da ist unser Auftrag. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich wünsche mir, dass dich Not von Menschen berührt und dass sie dich nicht mehr loslässt. Und dass du nachher die Überzeugung hast, dass du dieser Person kannst Hilfestellung bieten kannst, auf deine ganz besondere Art. Und vielleicht ist es nur das, dass du mit dieser Person mitleidest. Vielmal ist es so, dass wir ganz schnell meinen, wir müssen einfach einen Ratschlag haben oder eben noch schnell einen Hunderter rausgeben oder was auch immer und dann ist es erledigt. Manchmal ist es ganz gut, wenn man auch sagt, ich habe keine Antwort für dich, ich verstehe das auch nicht, aber ich leide mit dir. Und in dem Sinne bist du nicht allein. Ganz hilfreich. Jesus sagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Bist du da, zum Suchen und zu retten? Natürlich nicht aus dir selber raus, was verloren ist. So möchte man neugierig unterwegs sein. Mit dem gehen wir die Situation ein, dass vielmal Menschen die Nase rümpfen über uns. Es ist so, dass du nicht Lorbeeren überkommst. Du kannst deinen Status nicht aufpolieren, wenn du irgendwo einem Obdachlosen Zeit widmest. Aber Jesus bleibt seinem Auftrag treu. Und für mich ist die Frage, bin ich, bist du dem Auftrag auch treu? Neugierig sein. Der Mose, der Josua, Deborah, die Ruth, Maria, der Petrus, der Paulus. Wir könnten die Liste noch weiter fortsetzen. Irgendwann ist die Predigt fertig, oder? In der Bibel finden wir immer wieder Männer und Frauen, die neugierig vertraut haben. Auf das, was Gott ihnen zugesagt hat, haben sie vertraut. Sie haben nicht einfach die absolute Sicherheit gehabt, aber sie haben vertraut. Bist du überzeugt, dass die Kraft von Gott durch den Heiligen Geist in dir wirkt? Ich stelle die Frage nochmal. Bist du überzeugt, dass die Kraft vom Heiligen Geist in dir und durch dich wirkt? Wenn es so ist, dann stehst du genauso auf dem Boden wie die Personen, die ich gerade vorher aufgezählt habe. Wenn das nicht so ist, dann möchte ich dir Mut machen. Such Gespräche mit einer Person, die du kennst, wo du weißt, dass sie auf dem Boden steht. Wo du weißt, dass sie der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist vertrauen tut. Mach das klar. All die biblischen Personen, die ich vorher aufgezählt habe, die haben gestaltend Einfluss genommen in die damalige Gesellschaft. Die haben ganz genau auch so ihre Vorbehalte gehabt. Erzählt es nicht von jedem auf. Ihr kennt den Mose, der sagt, ich kann nicht so gut schwätzen, Gott. Ich habe eine schwere Zunge. Gott hat den Vorbehalt ausgeräumt. Gemeinsam ist, dass sie alle die Vorbehalte auf die Seite gelegt haben. Und durch das eben Veränderung gebracht haben in ihre Kultur, in ihre Umwelt und dass da etwas passiert ist. Und ja, sie sind mit Menschen unterwegs gewesen. Manchmal mit einem ganzen Volk. Sie haben zugelassen. Sie haben nicht aufgenommen und sie haben mit ihrem Interesse beschenkt. Und natürlich auch mit ihrer Anteilnahme. Das ist etwas, wo wir alle können. Interesse zeigen können wir alle. Da ist nicht die einen haben es und die anderen nicht. Interesse kannst du zeigen. Interesse kann ich zeigen. Du beschenkst Menschen, indem du dich echt für sie interessierst. Und darum bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch die Frage, bist du neugierig mit mir?